Und ich wage immer nicht zu behaupten, was dahinter steckt, weil ich mich damit sehr, sehr viele Jahre beschäftigt habe und zu dem Schluss kam, wer was über die Offenbarung sagt, hat keine Ahnung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Prösterchen, Simon.
Ja, mein Bier ist schon alle. Aber der Vergangenheit, Simon, sagt auch Prost zu dir.
Mit alkoholfreien einem Bier einer unbekannten Marke.
Ah, blaues Etikett. Findest du in jedem Rewe.
Wie du das einfach miteinander verknüpfst. Unglaublich. Und wie geht's dir so, Simon? Nach 3 Wochen Sommerpause waren es, glaube ich.
Ja, 3 Wochen Sommerpause. Davor hatte ich auch 3 Wochen Urlaub. Es ist quasi irre. Ich bin quasi tiefenerholt.
Dank Arbeit.
Nee, das stimmt eigentlich nicht. Also, mir geht's gut. Ich bin braun gebrannt. Ich bin echt froh, dass dieser irre Sommer vorbei ist. Ich hatte echt das Gefühl, die Natur stirbt. Ich habe teilweise Leute begrüßt mit, die Welt geht unter. Dachten sie, ich bin schon wieder zurückgefallen in meine alten Schemen.
Du hast quasi an dir selber erkannt, dass das Ende der Welt nahe ist.
Ja, bei mir selber erkannt, das Ende der Welt ist nahe. Wenn man 3 T-Shirts am Tag anziehen muss, dann stimmt da was nicht. Ja, ich habe so gelebt jetzt in den letzten 3 Wochen. Ich habe ja gearbeitet, währenddessen du ja im Urlaub warst, Lukas.
Ja, wenn man das so nennen möchte. Eigentlich beginnt mein Urlaub ja jetzt gerade, beziehungsweise wir nehmen ja eine Woche vorher auf. Das heißt, ich habe schon eine Woche Urlaub, was bedeutet, ich kann endlich mal die E-Mails bearbeiten, die sich aufgestapelt haben und so. Genau, und ein paar nette Sachen machen. Denn ich war 2 Wochen im Abenteuerlager Schweden. Das war cool.
Was hast du denn so gemacht?
Ich habe das Lager geleitet.
Du warst Lagerleiter, da kann man sich ja für rühmen.
Ja, ich sag mal, im Jahr 2018 kann man sich dafür garantiert mehr rühmen als im Jahr 1918.
Ja. Wies. Vor 100 Jahren sah Lagerleitung noch anders aus, kann man so sagen.
Ja, wobei mir hat auch mal, als ich das erste Mal mit war, in der 7. Klasse, da bin ich da reingekommen. Da hat mich tatsächlich ein Lehrer, der mein T-Shirt falsch gelesen hat, gefragt, und im Arbeiterlager Schweden, Herr Klette, was machen Sie denn da so im Sommer? Ja, genau. Aber dieser Lehrer hatte auch so einen gewissen Beigeschmack immer. Man weiß ja nicht.
Genau, wir wollen auch kein Urteil fällen. Aber ihr Leute, ja, ihr habt uns lange nicht mehr gehört. Und wir sind damit jetzt zurück aus der Sommerpause.
Der Bart ist back.
Oh, ja, der Bart ist zwar back, aber ist ja ab und meine Haare auch.
Dein Bart ist nicht wirklich weg, also da ist doch noch was dran.
Naja, aber schon, also er hatte schon ein so eine schöne, geworden, ja. Konnte noch aus Zöpfe machen zum Schluss und
echt?
Ist jetzt nicht mehr drin.
Hast du ein Foto davon?
Nee. Alter, ich fotografiere doch nicht mein Bart.
Mann. Ja, aber andere Menschen vielleicht. Naja, gut. Ja. Also, um Sammy Deluxe zu zitieren, wir heißen zwar nicht Reinhold, doch wir sind Backman.
Boah, Alter. Ja, jawohl, wir sind zurück in alter Frische und wir schließen quasi direkt an, als wäre nichts passiert. Ja,
ja, dabei hat sich doch eine Menge verändert, Simon. Du bist wieder 2 Wochen näher an deinen Bachelor-Abschluss gerückt.
Ja.
Machst du den eigentlich?
Ja, also ja, eigentlich habe ich das vor. Mein Arbeitgeber kam nochmal auf mich zu und meinte, hey Simon, studieren, wie wär's denn so? Ich meine so, ja, schon. Deswegen überlege ich jetzt gerade sehr intensiv, was ich denn alles studieren könnte. Und mir ging so auf, ich könnte alles studieren, ja. Es muss halt irgendwie in meine Arbeitswelt hineinpassen. Heute ganz neu über soziales Management nachgedacht. Ey, krass, ja, warum will denn der Simon sowas Trockenes studieren? Ich kann dir das sagen, mein Freund, Lukas, der dich nicht fragst, nur mich erstarrt anguckst.
Erzähl es mir, ich will es wissen, ich bin wie ein ausgetrockneter Schwamm.
Ja, du hast meine Stimme ja auch seit 3 Wochen nicht gehört.
Doch, häufig, in meinem Kopf, das verfolgt einen auch in den Urlaub.
Wie so ein Ohrwurm, ne? Oh, ja. Das wäre cool, so eine Ohrwurmstimme. Da muss man Nina Hagen heißen. Egal, jedenfalls, die Überlegung ist, ich könnte auch einfach was studieren, was irgendwie mich jetzt nicht irgendwie auf so eine Weise hypt, wo ich durchdrehe und sage, boah geil, und morgen die Welt. Sondern irgendwie so ein schönes, nüchternes Ding, wo man sagt, ey, das ist eine solide Kiste, ja, das kann ich was mitmachen und kann in dem Bereich arbeiten, den ich extrem sinnvoll finde. Soziale Arbeit. Weil ich aber auch, nämlich sagte mein Chef, sagte, der Simon, der gestaltet gern und Sozialmanagement zu studieren bedeutet ja gestalten. Am Ende. Und davor muss man zwar richtig räudig BVL machen und alle, die mich kennen, werden schreien jetzt wahrscheinlich, mach es nicht. In der Hoffnung, dass ich es höre, weil Mathe und Icke. Aber weißt du, Lukas, ich bin 32. Meine Ambitionen, hier irgendwelche krassen, abgefahrenen Dinge zu machen, beziehen sich ausschließlich momentan auf diesen Podcast.
Das ist gut. Hier kannst du auch viel erreichen. Hier ist noch viel Potenzial drin.
Ja, hier wird noch ganz Großes passieren.
Aber dein Studium jetzt schließt du noch ab?
Ja, schon, theoretisch schon. Es ist halt so, ja, es ist recht teuer. Ihr da draußen müsst wissen, dass es eine private Hochschule ist, die sehr, sehr, sehr viel Geld nimmt. Das ist auch tatsächlich nicht verpulvert und da sitzt nicht irgendwo ein reicher Katholik und bereichert sich in seiner Goldbadewanne. Das
ist echt. Mal wieder offen und
in die Fresse.
Fertig bis zum Ende.
Also, genau, also die Preise machen Sinn, also das ist nicht Bullshit so, aber
danke
es ist,
für die Übersetzung für normale Menschen.
Genau, aber es ist halt trotzdem sehr viel Geld und dass ich gerade so nicht locker habe, wo ich sage, boah, jetzt mal schnell irgendwie ein Jahr lang da monatlich richtig krass reinballern. Was ich müsste, ich muss halt ungefähr ein Jahr bezahlen, nicht weil ich ein Jahr bräuchte, aber es ist so ein, wenn ich diese ganzen Sachen abschließen möchte und wenn die ganzen Vorbereitungssachen laufen sollen, dass am Ende einer sagt, coole Sache, ja, dreiviertel Jahr bis ein Jahr und das ist sehr, sehr, sehr viel Geld und das muss ich erstmal aufbringen und ich muss die Zeit dafür aufbringen und dann ist es halt so und Pastor werde ich halt immer noch nicht und ist echt schwierig für mich. Ich habe voll den Wunsch, dieses Studium zu beenden, weil dann kann mir auch keiner kommen mit, du hast ja aber kein Theologiestudium beendet und deswegen kannst du ja nichts über die Bibel sagen, aber ich, der nicht studiert habe, weiß alles. ich weiß auch nicht, ich bin hin und her gerissen, Lukas. Aber ja. Es wird so oder so sein, dass ich auf jeden Fall danach nochmal studiere und etwas Soziales.
Also, du freust dich auf ein neues Studium. Das kann ich mir ehrlich gesagt, obwohl ich ein bisschen jünger bin als du, gar nicht mir noch vorstellen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Abschluss. Es ist vorbei. Von unserem Ausstrahlungstermin ausgesehen, 7 Tagen beginnt rein offiziell. Also jedenfalls, am 1. September bin ich offiziell Vikar in einem Beamtenverhältnis auf Widerruf der Nordkirche in Hamburg-Bramfeld. Und das wird cool.
Geil. Ich muss dich in deinem Vikareamt mal besuchen kommen, wobei wahrscheinlich Vikare sind ja Pastoren, Pfarrer in Ausbildung, ne? Mhm. Da wirst du jetzt ja nicht so massiv Gemeindeleitung betreiben, oder?
Gemeindeleitung wahrscheinlich nicht, aber ich krieg unter anderem einen Generalschlüssel.
Uiuiui. Alter, da hat sich das Studium gelohnt.
Ja, jetzt geh weiter. Nein, also das ist schon ein cooles Dienstverhältnis mit dem Anleiter, also dem Pastor, mit dem ich das zusammen mache. Der ist sehr freundlich, offen und auch noch relativ jung und hat Bock, Sachen zu starten. Und ja, das ist eine coole Sache. Da freue ich mich sehr drauf. Und habe schon ein paar wenige Leute kennengelernt. Es gibt ja auch noch so 2, 3, 4 Musiker, die so nebenher so ein kleines Bandprojekt haben und so. Und die fand ich auch sehr nett. Bin mal gespannt, was sich da noch alles ergibt. Aber erstmal heißt es Gemeinde kennenlernen. Ne, beim Vikar ist das ja immer ein bisschen komisch. Ja, einerseits beginnt das Vikariat am 1.9. Effektiv in der Gemeinde komme ich aber erst ab, weiß nicht, März, April an, ne, weil vorher ist ja noch Schulvikariat. Ich mache ja so ein Kurzreferendariat quasi, ja, und werde Religionslehrer innerhalb von einem halben Jahr. Ja, da können alle Religionslehrerinnen und Lehrer nur die Köpfe schütteln. Aber das gehört eben zu unserer Ausbildung dazu, dass man 6 Stunden die Woche hospitiert, fachübergreifend, und 6 Stunden die Woche selber Religion unterrichtet. Aber das ist cool, Scheiße. Also habe ich auch Bock drauf. Ich habe ja mal Lehramt studiert und das nicht abgebrochen, weil ich Lehramt doof finde, sondern aus anderen Gründen. Und ja, von daher wird das, glaube ich, auch ein cooler Einstieg. Und dann gehe ich schon mal da, ne, auch mit meiner Frau und meiner Tochter in die Gottesdienste und gucke mir das alles genau an, lerne ein paar Leute kennen mit der Zeit und irgendwann fange ich dann auch an, das ein oder andere in den Sand zu setzen.
Egal. Es freut mich, dass du da darauf zugehst. Etwas, was ich noch von dir lernen kann, Lukas.
Es gibt natürlich, wie in jeder Sache, die man neu anfängt, Sachen, auf die man sich besonders freut und Sachen, die man eher als Herausforderung betrachtet oder sowas. Aber ich habe meine Wachsmaler fürs Predigerseminar schon eingepackt und bin sehr gespannt darauf, was dann da am Ende effektiv läuft. Aber es ist ja schon so, also deswegen denke ich auch so, du willst nochmal ein Studium anfangen, aber ich denke schon so, krass, echt, das ist echt ein langer Bildungsweg, ne? Wenn du im Schnitt 6 Jahre studierst, dann nochmal 2,5 Jahre Ausbildung oben drauf setzt, dann 3 Jahre Probezeit machst, in denen du natürlich schon voll verantwortlich bist und auch entsprechendes Gehalt verdienst, aber eben halt irgendwie immer noch nicht ganz bereit bist, dich selber zu bewerben, und ich habe ja vorher schon mal 3 Jahre studiert mit einem Lehramtsstudium von Politik und Englisch, dann,
Ja, ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie. Ich da sitze und denke, oh geil, nochmal studieren, das war mein Traum. Ja? Ich sage mal so, ist so ein bisschen eine Notsituation vielleicht, keine Ahnung, auf jeden Fall eine neue Orientierung, die ja auch daher kommt, dass ich wirklich ja mit der geballten Faust der harten Realität festgestellt habe, dass Pastor sein nun mal einfach nicht mein Ding ist.
Zumindest nicht so, wie das üblicherweise.
So, womit man Geld verdient, ja, genau. Und das ist immer, es tut mir leid, man muss einfach sein Kühlschrank voll machen, und wenn es keiner für mich macht, muss ich es selber machen. Und da hilft halt nichts.
Ja, sorry, genau. Simon, dafür reicht das VK-Gehalt noch nicht aus, aber später können wir ja mal gucken.
Richtig, später kann, ja. Jedenfalls ist es so,
dieser Podcast, dass ich dann denke, von der Nordkirche getragen.
Oh ja. Aber gut, darüber müssen wir auch nochmal sprechen. Ja, was ich sagen will, ist so, klar, denke ich mir, aber ich kann es halt ja neben der Arbeit machen. Ja. Also das, ich würde quasi auf eine 75%-Stelle gehen, so. Das ist jetzt im Wesentlichen das, wie ich es jetzt auch mache.
Ja, und dann klingt es auch schon fast so, als ob du als Pastor arbeiten würdest, weil solche Prozentstellen kann ich fast nur von Pastoren. Ja.
Und dann kann ich halt studieren. Und ich glaube auch nicht, dass es dann ein totaler Spaziergang ist, aber es ist möglich und es ist finanzierbar dadurch, dass ich halt ja arbeite und Gehalt bekomme. No. Das ist so ein bisschen dieser Punkt. Da werde ich jetzt mal mit der Stadtmission sprechen. Das weiß die Stadtmission noch gar nicht. Also die wissen denn, schon, die dass ich da Bock drauf habe zu studieren, aber die wissen noch gar nicht, was ich da machen will. Habe ich dir einfach noch nicht gar nicht erzählt. Aber ich muss immer noch sagen, ich mag diesen Arbeitgeber total. Es ist und wir suchen immer Leute. Leute, bewerbt euch. Geil. Ich glaube, so ein bisschen aus der Notsituation heraus. Und ey, Lukas, vielleicht werde ich ja irgendwann auch mal Papa. Und dann, was hat das damit zu tun? Ich weiß nicht. Ich glaube, viel Arbeit ist normal, wenn man alt ist.
Okay, gut. Simon, du hast immer gesunde Einstellung. Das freut mich.
Offenbart.
So, also du hast schon das Stichwort erwähnt. Jetzt kommt wieder die creepy biblical Überleitung. Neuorientierung. Lasst uns doch in die Schrift schauen.
Wir gucken da rein, und zwar ins Kapitel 10 des Markus-Evangeliums.
Warum sprichst du schon wieder so angestrengt?
Verse 35 bis 40. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist.
Also nochmal kurz das Recap, ja, wir hatten ja letztes Mal unsere Sommerfolge, nein, es war eine Sommer- und keine Sonderfolge, auf deinem Balkon allerdings, und es war sehr schön dort, und wir haben uns unter anderem darüber unterhalten, dass Jesus seinen Jüngern ganz klar sagt, was auf ihn zukommt, und hat von seinem Tod gesprochen und vom Verspotten und Anspeien, Geißeln und Töten und nach 3 Tagen auferstehen, und uns war wichtig, dass er das nicht als erstes gesagt hat und mit der Tür ins Haus gefallen ist, sondern das klargemacht hat, nachdem er mit den Jüngern schon eine ganze Weile unterwegs ist und es hier dann richtig ausführlich mal bringt zum dritten Mal und den Jüngern klar macht, worum es eigentlich geht bei seiner Sendung. Und das uns auch daran erinnern kann, dass wir als Christen nicht den Auftrag haben, den Leuten immer die Wahrheit auf den Kopf zu knallen, also diesen kurzen Satz hier irgendwie von Jesu Tod und Auferstehung, sondern dass es genauso wie für Jesus auch für uns drauf ankommt, mit den Leuten, mit denen wir leben, den Weg zu gehen, und wenn sie dann irgendwie die Botschaft irgendwie hören können und verstehen und wir ihnen einfach auch erzählen, was wir selber glauben und nicht nur, was wir für richtig halten, dann kann das ein guter Weg sein. So, jetzt ist die Situation also so, dass die Jünger sich das angehört haben, und jetzt müsste eigentlich so nach dem Motto, wie wir es bisher hatten, ne, aus Markus 8 um Vers 30 rum und aus Markus 9 um Vers 30, 33 rum, müssten sie sagen: Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ja, du spinnst doch eigentlich. Aber es entwickelt sich etwas anders.
Genau, es entwickelt sich etwas anders und auch schon wieder auf so eine sehr, in so eine krasse Richtung, wo ich mir denke, wow, ihr Typen, ihr habt es wahrscheinlich nicht verstanden. Aber ey, cool, ja. Genau, und zwar kommen die Donnersöhne. Sind es denn? Sind die Söhne des Zebedeus? Aber es sind ja, die Donnersöhne.
Sind die Donnersöhne.
Genau, die Donnersöhne kommen an, ja. Jakobus und Johannes, die coolen Typen, und gehen und sprechen zum Meister. Hey, bitte tu was für uns, ne? Und Jesus fragt, na, was wollt ihr denn? Ja,
nein, noch besser, noch besser. Sie sagen, wir wollen, dass du das für uns tust, was wir dich bitten werden. So nach dem Motto, Papa, bitte sag ja. So, der Papa sagt einfach nicht einfach ja, sondern sagt, was wollt ihr denn?
Genau, was wollt ihr denn? So, man muss aber auch mal sagen, so, ist, Frage, Lukas, ist zwischen dem, hey, ich werde krass abgeschlachtet werden und diesem Dialog Zeit vergangen? Was denkst du?
Minimal auf jeden Fall, weil es heißt ja da, also diese Betonung so, zu einem Zeitpunkt, der sich dann anschließt und dann gingen sie zu ihm. Das heißt also, wenn Jesus vor der Gruppe gestanden hat, sie waren ja auf dem Weg, ne? Wir haben das ja letztes Mal gesagt, Jesus geht voraus und die Leute hinter ihm sind mit ihm unterwegs und Jesus spricht dann zu allen. So. Beziehungsweise er nimmt die 12 dann zu sich und sagt nur ihnen diese Nummer mit, hier, jetzt werde ich demnächst gegeißelt und gekreuzigt und auferstehen. Ja. Nee, gekreuzigt sagt er nicht. Wichtig, ja,
getötet. Genau, ich werde getötet.
Genau, genau. Und jetzt sind die 12 nur bei ihm. Und jetzt gingen Jakobus und Johannes offensichtlich, wie wir dann später in Vers 41 lesen werden, weil die 10 es nicht mitgehört haben in dem Moment, offensichtlich, sind sie wahrscheinlich im Separé.
Sind im Separé, genau, und sagen, hey, mach mal bitte, was wir dich jetzt bitten. Und Jesus sagt so ganz ahnungslos, na, was wollt ihr denn haben? Und genau, und dann sagt er, hey, wir wollen gerne die Vize-Kings werden. Links, rechts, ja, bam, haben wir Bock drauf. Ja, du hast ja erzählt, du wirst mies abgemokst werden, aber danach bist du unsterblich, weil du wieder auferstehst.
Ja.
Das finden wir ziemlich nice, ja, das wollen wir auch. Das ist jetzt meine Interpretation. Die Frage ist, vielleicht sollte man Interpretationen nicht vorwegstellen und dann eine Frage stellen, aber ich habe es jetzt gemacht, weil ich habe 3 Wochen nicht mehr gecastet. Ich weiß nicht,
jetzt hör mal auf, hier dich zu rechtfertigen, du Lachs, und sag, was du willst.
Ja, was wollen die, was denkst du, was die Typen wollen, wenn sie nicht gerade, ja, schnöde nach der Unsterblichkeit stieren?
Naja, wir haben ja letztes Mal schon mal einen kleinen Blick in die Richtung geworfen und ich habe behauptet, und das will ich jetzt hier erhärten, dass die Jungs ein bisschen mehr verstanden haben als bisher. Ja, weil am Anfang, ne, die erste Nummer da, Markus 8, 33 und so, da sagt Petrus hier, nee, du bist der Christus, ja, du bist der von Gott Gesalbte, aber nein, spinnst du kannst doch nicht sterben. Ja, ich glaube 8,34 ist das. Du kannst doch nicht einfach den Tod sterben. Was soll denn das? Und Jesus weist ihn zurecht und sagt, geh hinter mich, du Satan. Also ne, reih dich ein, folge mir nach. Ich bin der, der vorausgeht. Was sie hier jetzt auch machen, ne? Die Szene von der vorigen Folge ist ja, sie gehen und Jesus geht voran. So, und jetzt haben die schon mal gecheckt, dass es Jesus nicht nur darum geht, nach Jerusalem einzureiten und der King zu sein, sondern sie haben gecheckt, dass es um die Situation in deiner Herrlichkeit geht. Ne? Es wird daran ja deutlich, was sie dann auch sagen und was Jesus sagt, dass es um die Ewigkeit geht, dass es um das Leben danach geht. Also schon mal dieser Sonderweg, ne? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass erst im ersten Jahrhundert so richtig so Apokalyptik, also dieses Thema, gibt es etwas, das am Ende der Welt beginnt und dann weitergeht, ewiges Leben und so, dass das erstmal relevant wird und Leute sich darauf beziehen und die scheinen das irgendwie schon im Blick zu haben. Weil ihnen geht es ja um die Herrlichkeit, das heißt, wenn Jesus offensichtlich König ist, ja, der Chef ist, das ist ja ein Begriff, Herrlichkeit, auch ein Begriff, der in der hebräischen Bibel eigentlich für Gott verwendet wird. Ne? Das heißt immer, Heiligkeit und Herrlichkeit sind immer so die Attribute, die Gott zukommen. Ne? Also sie haben so dieses, wenn Jesus wirklich von Gott eingesetzt ist als King, als Chef von allem, dann wollen sie links und rechts sitzen. Du sagst dazu zu Recht, sie wollen auch die Vize-Kings sein. So, also ich würde schon sagen, das ist deren Ansinn. Und das ist erstmal nicht ganz falsch, weil sie haben es gecheckt. Es geht nicht nur ums Irdische, es geht um was Himmlisches. Es geht um mehr als nur das Sichtbare. Es geht um mehr als um diese Welt.
Und die Jungs haben auch so ein bisschen gecheckt. Sie sind ja auch so ein bisschen, ja, wie du, ja, die Herren wie Karl. Denn irgendwie sind sie ja in der Ausbildung von diesen Töppen, was ja irgendwie nicht sich nur dann darauf beschränkt, dass man keinen Effekt daraus zieht. Naja, okay, und dann sagt aber Jesus, stellt eine Gegenfrage. Ist euch eigentlich klar, dass ich euch gesagt habe, ey, das wird voll die Riesenscheißnummer? Und Jesus und die Jungs sagen, ja, das ist uns bewusst. Bis dahin würde ich erstmal sagen, gut, kann man halt sagen, haben sie sich angehört, können sich das vielleicht nicht vorstellen. Er fragt nochmal zurück, so, also jetzt echt so, was ich euch jetzt gerade, was ich euch Jungs in Markus 10:32 gesagt habe oder was? Und dann haben die Sachen die, ja, was du uns in Markus 10:32 gesagt hast. Und dann, dann sagen die, okay, das machen wir.
Also du meinst mit den Kelch trinken, den ich trinke, das verstehen die Jungs auch sofort, dass er damit meint, den Hohepriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden, zum Tode verurteilt werden und den Heiden überantwortet werden, verspottet, angespien, gegeißelt und getötet werden.
Das kann man relativ einfach herleiten. Es war eine relativ übliche Hinrichtungsmethode, die sehr bekannt war in der Antike, dass man tatsächlich den Menschen einen Giftkelch verabreicht hat. Ich weiß gar nicht mehr, nur nicht mehr genau, was für eine Plörre da drin war, aber es muss unfassbar scheußlich geschmeckt haben.
Den Schierlingsbecher von
Sokrates. Der Schierlingsbecher. Genau. Diese Hinrichtungsmethode war nicht unüblich. Das war wirklich eine ganz bittere Substanz sein, die Leute dann wirklich in sich hineinwürgen und dann sterben die auch noch so elendig. Ja? Mhm. Das ist wirklich schmerzhaft und das als Symbol, der Kelch, den ich halt dann trinken muss, der mich tötet, umgangssprachlich total klar, safe.
Also und die das Taufe? Ist wie. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde?
Also die Herleitung meinst du jetzt, wie das in der Antike zu verstehen ist?
Jo, genau. Also beziehungsweise was heißt das eigentlich?
Ja, gut, ich meine, wenn ich mir jetzt aus der heutigen Zeit aus christlicher Perspektive drauf gucke, dann kann ich jedem Analogie nehmen, getauft im Blut und Blut hier und da und die Taufe des Heiligen Geistes und die Auferstehung, die Taufe des Kreuzes und Halleluja, das Licht uns tauft okay, mich.
Aber was bedeutet also das denn
alles? Aber das ist ja alles irgendwie 90er Jahre Interpretation so, sondern die alte Perspektive kann ich dir konkret jetzt nicht nennen. Deswegen,
ich finde bei dem Begriff Taufen, das finde ich immer so lustig, dass das ja eigentlich wortwörtlich einfach Tauchen heißt, ne? So, also im Sinne von Eintauchen, ja. Johannes der Täufer ist ja Johannes der Taucher. Kannst du dir mal schön vorstellen, mit seinem Atemgerät auf dem Rücken.
Schön im Jordan.
So, also eingetaucht werden ist ja auch ein Bild, ne? Ins Wasser getaucht werden, das macht Paulus ja auch nochmal stark später, heißt eingetaucht werden, sterben und aus dem Wasser hervorgehen, leben. Weil einfach das Wasser ja auch sowohl das Zeichen des Lebens ist, weil es Leben gibt, aber halt als Meer auch der bedrohliche Ort ist, in dem man untergehen kann, in dem man ertrinken kann. Also könnte man so sagen, zum einen sind hier zwei Metaphern, die in der Zeit bekannt sind, den Kelch trinken, ja, über den Jordan gehen, würden wir heute sagen, euch taufen lassen. Ich auch so eine Lutherwendung übrigens. Euch taufen lassen mit der Taufe, also quasi ersäuft werden. No. Und gleichzeitig hat das in der christlichen Welt natürlich einen riesen Symbolwert. Also wenn Markus es schreibt, wird er innerlich jubilieren und denken, krass, ich hab hier zwei krasse Begriffe, weil für Christen der ersten Generation klingt im Kelch bestimmt, also kann man ja nie genau sagen, aber bestimmt das Abendmahl an, ne? Dass man sich gegenseitig den Kelch reicht, so wie Jesus es beim letzten Mal mit seinen Jüngern getan hat. Und dass man getauft wird und eben wie Paulus es dann auslegt, mit Christus stirbt und mit ihm wieder aufersteht, mit ihm ins Wasser geht und mit ihm aus dem Wasser herausspringt und wieder atmen kann. Das ist so ein krasser Satz, ne, der diese beiden, also nach lutherischem Verständnis, die beiden Sakramente miteinander verbindet. Ist jetzt eine ganze Menge Theologie da drin, ja, muss man nicht so sehen, aber hier klingen sie halt an, einfach durch die Wahl der Begriffe.
Offenbart.
Gut, war jetzt wahrscheinlich ein sehr spannender Exkurs, dann machen wir lieber schnell mit Vers 39 weiter. Also ja. Jesus macht eigentlich klar so, ihr habt keine Ahnung, was ihr da eigentlich sagt. Und jetzt stellt er eine richtig herausfordernde Frage und die Antwort ist einfach nur Bäm.
Gib uns alles, was du hast, werden wir den Römern sagen. Ist da schon alles, du Lappen, oder was? Und dann werden die noch aufdrehen und das machen wir, klar. Bäm. Ja, total irre. Also man denkt sich so, die Donnersöhne haben vorher gesoffen, ey, vor Gott zu sagen, bitte kill, lass mich killen, so, schon eine krasse Keule. Wer da draußen kann das sagen? Ich tue es nicht. Genau, und Jesus sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Aber, ja, beste Sätze sind immer die Aber-Sätze, steht zwar hier so nicht, aber im Wesentlichen ist es das. Aber ich kann leider nicht bestimmen, wer links und rechts von mir sitzen wird. Denn das ist nur für die Leute da, für die, die dazu bestimmt sind. Ja, so, und dann denkst du mir so, ja, okay, was meint er denn damit? Da musste ich übrigens an das Matthäus-Evangelium denken, an Kapitel 22, 14. Dieser krass bekannte Satz, ne? Denn viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Da haben sich ja schon, also ich weiß nicht, in der Gemeinde, in der ich war, da wurde er sich unfassbar lange darüber unterhalten, was damit gemeint ist. Ja, das ist ja Exklusivitätsthematik. Fällt mir nur erstmal, ohne dass ich jetzt tiefer darauf eingehen will, fällt mir das nur dazu ein, wenn er sagt, naja, es sind halt Leute bestimmt, die zu meiner Rechten sitzen, aber keine Ahnung, ob ihr das seid oder nicht.
Okay, wir kommen bestimmt gleich drauf. Ich finde, aber da ist noch ein bisschen was auf dem Weg, was du jetzt überflogen hast, was klar, ich schon hilfreich finde. Erstmal, sie sind ja richtig vollmundig, ja? Also Jesus fragt, könnt ihr? Und wenn man das wörtlich übersetzt, was sie da sagen im Griechischen, dann ist es einfach nur, wir können. Ja, da steht ja nichts von, ja, also wir können. Also mehr Swag geht eigentlich nicht. So. Und dann antwortet Jesus auch überraschend. Er könnte jetzt ja sagen, nee, könnte nicht. Und dann gibt's so ein Nein-Doch-Argument. Aber Jesus kennt seine Pappenheimer.
Und er dann geht er wieder schön auf sie ein.
Ja, ne? Er macht ihr eine tolle Zusage, ja. Ihr werdet zwar den Kelch trinken, ja. Es wird passieren. Da streiten sich die Exegeten dann darüber, ne. Weil es irgendwie schon Nachweise dafür gibt, dass Jakobus das Martyrium erlitten hat.
Aber Johannes doch nicht.
Aber Johannes ja eigentlich nicht.
Was ist denn da passiert?
Ja, und dann ist die Frage, naja, vielleicht hat Johannes das doch irgendwie erlitten, man hat halt keine Quellen darüber. Oder aber man hat sich gedacht, naja, der Satz bezieht sich eigentlich nur auf Jakobus und Johannes hat halt Glück gehabt. Oder, und
dann hat er was, den Majestatis Pluralis?
Ja, genau. Oder Jakobus hat das volle Martyrium erlitten und Johannes wurde ja auch verfolgt und ist dann am Schluss auf der Insel Patmos gelandet oder was auch immer. Es gibt da eine ganze Menge Sachen. Es gibt auch noch Berichte, die auch davon sprechen, dass Johannes ein Martyrium hatte. Dann weiß man immer nicht, welcher Johannes war denn das noch, weil leider steht hier kein Nachname dabei, außerdem der Sohn des Zebedeus und das steht dann wieder bei diesem Bericht nicht. Hin und her, wie auch immer. Jedenfalls interessiert mich das gar nicht.
Was man dazu sagen kann, das ist ein Punkt, ja, warum will man wissen, wer Johannes, der Typ, der war, der die Offenbarung geschrieben hat? Genau bei solchen Stellen will man das herausfinden. Das ist einer der Gründe, warum man Bibelwissenschaften betreibt.
Ja.
Weil das tatsächlich eine ganz relevante Frage ist. Also, weil daraus sich ergibt, okay, jetzt hat hier Markus gesagt oder Jesus die Worte in den Mund gelegt, ihr werdet das erleiden. Und wenn er das aber so nicht gesagt hat, dann wäre das eine Sache. Aber wenn er es so gesagt hat, hat er sich dann geirrt mit Johannes, dem Typen, der die Offenbarung geschrieben hat? Oder ist der Typ, der die Offenbarung geschrieben hat, gar nicht Johannes Zebedäus Sohn?
Das ist richtig. Trotzdem lenkt das, glaube ich, ab, weil wie auch immer, ob diese Voraussage von Jesus jetzt akkurat ist oder nicht und wie sie gemeint ist, ist sie erstmal ziemlich hart.
Ja.
Ja, also Jesus fragt, könnt ihr das? Sie sagen, wir können und Jesus sagt, ihr werdet.
Ist so ein bisschen geil, weil das ist so ein bisschen wie, wir können und dann geht die Bestellung hoch in den Himmel, alles klar, die Jungs abschlachten lassen.
Ja, oh, das ist so wie Xing Shang Chong 2:1.
Gruselig, Mann. krass gruselig. Ja. Aber finde ich geil. Ich finde es erstmal tough, dass sie sich das trauen, zu Jesus zu gehen und zu sagen, wir wollen das machen. Und Jesus sagt, kriegt ihr alles? Ja.
Ja. Wie er das naja, wollt. Genau. Er sagt jetzt nicht, okay, weil ihr das so gerne wolltet, werdet ihr. So, also ja. Er lässt sich schon teilhaben an einem Wissen, das ihnen sicherlich unbequem sein wird. So, aber Jesus lehnt dann ja nicht ab mit der Begründung, aber das ist jetzt wirklich zu dreist, was ihr wollt. Ja. Sondern indem er auf jemand anderen zeigt. Zu sitzen, aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist.
Ach so, du meinst wieder Gott?
Ja, das ist ja der Clou im Johannes-Evangelium, dass Jesus in 10,33, hatten wir letztes Mal, sagt, der Menschensohn wird überantwortet werden, ja, Passivum Divinum. Wenn der Passiv steht, versteckt sich häufig Gott da drin, ja. In Wirklichkeit ist es nämlich Gott, der hier handelt. Jesus sieht hilflos aus und wird den Menschen überantwortet, ja, und die treiben Schindluder mit ihm und töten ihn. Aber in Wirklichkeit ist es der Weg, den Gott mit ihm geht und der ihn am Ende auch ins Leben zurückruft, beziehungsweise ihn auferstehen lässt, ihm ein neues, ewiges Leben verleiht. So würde ich auch hier sehen, dass es nicht Jesus ist, oder zumindest er selber sagt, so mein Ding ist es nicht, sondern Gott, der Vater, von dem er auch immer wieder spricht, als der etwas andere, der Vater, der wird das denen geben, denen es bestimmt ist.
Was ich an diesen Stellen eigentlich immer sehr schön finde, ist, beziehungsweise ich gehe mal von der anderen Seite, Gott spricht ja in den Neuen Testament nicht so viel direkt, ja, glaube ich, 2-3 Mal.
Ja, am Anfang von Markus zum Beispiel.
Ja, genau. Genau, aber es ist halt nicht so wie im AT, wo er sich manchmal fusselig redet. Mhm. Nichts für ungut, Gott. aber so im Neuen Testament ist er ja ein bisschen schweigsamer. Ja, aber ich finde es so schön an Stellen, wo das fühlt sich immer so ein bisschen für mich an, wie da wird so diese Schicht, diese Trennschicht zwischen Himmel und Erde und Gott und Mensch wird super klein, super dünn an der Stelle, wo Jesus sagt, und das ist der Plan von Gott.
Ja.
Das ist er jetzt, ja? Und du bist jetzt ganz nah dran, du musst jetzt quasi nur noch deinen Finger ausstrecken und dann kippst du tot um. So krass, ja. Und das finde ich super geil, weil sonst ist immer so alles so theoretisch und fern und irgendwelche Sachen. Aber hier sagt er, Gott bestimmt das.
Ja.
Und das bedeutet ja, Gott ist anwesend, Leute. Das ist so geil. Ich liebe die Scheiße. Wenn Menschen, das mag ich überhaupt überall, auch hier auf der Straße, sonst wo, wenn Leute kommen und auf eine souveräne und coole Weise sagen, hey, es liegt in Gottes Hand, dann merke ich immer, dit, mein Freund, ja, jetzt ist Gott anwesend. Und nicht irgendwie, wenn ich mich 30 Mal im Kreis drehe und Halleluja singe.
Also, da. Jakobus und Johannes sind ja schon so ein bisschen so mystische Charismatiker-Christen, ne? Also, die fragen ja nicht, können wir Jesus mit dir immer abhängen im ewigen Leben und cool drauf sein, sondern die fragen ja in so einem biblischen Bild, ja, zur Linken und zur Rechten sitzen oder so einem Königsbild. Und das heißt ja nicht, dass sie da immer sitzen und rumlamen und sich langweilen neben Jesus, sondern das heißt ja, dass sie Power bekommen, dass sie Macht haben, dass sie krasser sind als die anderen, ne? Und sie interessiert irgendwie dieses abstrakte Krasssein, dieses Machtding. Das ist auch schon ein bisschen strange, so nach dem Motto, wir können uns hier irgendwie hocharbeiten, wenn wir jetzt Jesus fragen und ihm schon durchscheinen lassen, dass wir schon gecheckt haben, dass es um mehr geht als um diese Welt, na dann, was soll er dagegen sagen, ne? So. Ja. Und das Krasse ist ja erstmal, Jesus unterscheidet sich selbst vom Vater, er unterscheidet sich selbst von Gott, indem er sagt, das ist nicht mein Bier, das ist seine Entscheidung. Und später ist es ja auch kein Thema mehr im Neuen Testament. Also Jesus sagt ja nirgendwo, oder es heißt auch nirgendwo, und zur Rechten und zur Linken von Jesus saßen X und Y. Ich meine, man kann in der Offenbarung des Johannes ja mal nachlesen, ja, wer links und rechts von dem Lamm sitzt. aber wir sprechen in unserem Glaubensbekenntnis, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Es kommt nicht darauf an, wer neben Jesus sitzt, sondern wer Jesus ist. Das heißt, neben wem Jesus sitzt. Und zur Rechten sitzen heißt ja in antiker Königsideologie, man sitzt dort, wo die Macht ist. Zur Rechten sitzt der Auserwählte sozusagen, der auf meinetwegen auch der Gast des Hausherrn, der Günstling sozusagen und der, dem alles übertragen ist.
Ne, die häufig Rechte auch Hand. Die Kinder einfach, ne? So.
Ja, genau, der Sohn, richtig? Das
der Sohn,
entspricht ja, dem Kinder, ja. Aber das ist ja die Person, die Erbe ist und die Macht auch dann ausüben darf. Mhm. Die rechte Hand ist ja auch die, mit der sich nicht der Po abgewischt wird, wie in der halben Welt, sondern das ist die Hand, mit der sondern das ist die Hand, mit der geherrscht wird, mit der das Schwert geführt wird, mit der Macht ausgeübt wird und Entscheidungen getroffen werden. Und da kommt es nicht drauf an, wer neben Jesus sitzt, sondern eben dass Jesus neben Gott sitzt.
Neben wem Jesus sitzt.
Ja.
Genau, und was ich ja auch total, da kann man, würde ich zustimmen, was ich halt auch sehr interessant finde, so ist denn Johannes, der Zebedäus-Boy ist, der die Offenbarung schreibt. Krasse Sache, ey, stell dir mal vor, ja, Johannes sitzt auf Patmos, ey, krass in Isolation, es ist ein elendiger Scheiß, ja, und dann kriegt der, und alle reden immer davon, boah, ich hätte auch gerne solche abgedrehten Visionen wie der Johannes, was für eine Demütigung, ich meine es jetzt nicht negativ, aber was für eine Demütigung ist es denn, am Ende seines wirklich langen, langen Lebens kein Martyrium zu erleben, wie er eigentlich da damals Bock drauf hatte, als er noch 14 war.
Wollte.
Und ey, krass, alle seine Freunde sind tot, er lebt immer noch und dann kommt diese Vision und er sitzt halt nicht da, wo er eigentlich gerne gesessen hätte. Was für eine krasse Zurückwerfung eigentlich das ist auf die, ja, auf wer ist er? Obwohl er ein Apostel ist, ist er am Ende auch nur ein Mensch. Und keiner sagt, dass die Apostel Und also, das gibt Leute, die sagen, aber ich glaube das nicht, dass die Apostel die alleinige Vorherrschaft neben Jesus und irgendwelchen Engeln und Elia und so im Himmel haben. Das ist nicht dieser Garantieschein für die Jungs gewesen, krass abzugehen. Und darum geht es nämlich auch nicht. Es geht nie um Rang. Es geht auch nicht um Macht und es geht auch nicht um Status.
Darauf kommen wir nächstes Mal noch.
Genau, ich will nur sagen, krasser Scheiß, ja, was der Johannes jetzt sagt, daran wird er sich wahrscheinlich sein Leben lang erinnert haben. Hm. Und muss irgendwie auch eine bittere Pille sein. Und, also, ja. Krass.
Und was sagt dir das? Ja. Was sagt dir dieser Text für heute?
Naja, der wirft mich so ein bisschen auf mich, muss ich sagen. Lange nicht in der gleichen Dimension. Ne, wenn ich irgendwie daran mich erinnere, dass ich damals zu Gott gesagt habe, ich werde dir folgen, wohin die Reise geht, ja. Und heute ich ja gar nicht mehr so genau weiß, wie Nachfolge aussieht, auch nicht mehr so genau weiß, was Gott über mich denkt, fehlt mir eigentlich nur noch irgendwie eine crazy Vision, in der Gott mir im Wesentlichen zeigt, ja, ich finde dich geil, ich hab dich lieb, aber ist alles komplett anders gelaufen, als du dachtest. Hm. Tja, das würde die eine oder andere Perle über meine Augen laufen lassen.
Offenbart.
Ja, ich finde hier dran stark, ne, die Jungs fragen nach sich, was mit ihnen in der Ewigkeit sein wird. Und unser Glaubensbekenntnis antwortet ja darauf, was mit Jesus sein wird in der Ewigkeit. Und das ist irgendwie dieser Knackpunkt. Wir hatten es jetzt ja auch in dieser Folge über Markus 8, ne, wo Jesus zu Petrus sagt, geh hinter mich, du Satan, ja, also reih dich ein, folge nach, du bist nicht der King, sondern ich bin's, so, und ich bin eben der King, der sagt, ich werde halt sterben und wieder auferstehen, und das hat schon seine Richtigkeit, du wirst es sehen, so. Und da hatten wir, ja, wir hatten das ja gerade auch in dem Kommentar von der Ina, die dann so auch nochmal eben das ganz doll betont hat, dass es eben nicht darum geht, wer der Krasseste ist, und dass es eben nicht darum geht, hier irgendwie diese Nachfolge bis aufs Blut, ja, könnt ihr den Kelch trinken, ja, können wir und so weiter, und dass man sich dafür irgendwas Tolles erwirbt oder eben in europäischen Kreisen dann irgendwie, dass man mal die 10 Euro an der Supermarktkasse irgendwie dann wieder die 20 Cent zurückgibt, die man zu viel zurückbekommen hat oder sowas, sondern dass das ganze Ding mit der Nachfolge eben nicht an mir hängt, sondern an Jesus, nicht an meiner Krassheit, sondern daran, wer er ist, und dieser Text richtet den Blick ganz krass darauf, und das ist aber total ernüchternd, ja, weil stell dir vor, du bist Jakobus oder Johannes und Jesus sagt dir, hey, dein Wunsch wird in Erfüllung gehen, du wirst leiden und sterben, so wie ein Hund, und es wird ganz schlimm, und er sagt am Ende aber nicht, ja, und dafür kriegt ihr auch den Lohn, den ihr euch davon erwartet habt. So. Also klar, es gibt sowas wie einen Lohn, es gibt das ewige Leben für alle, aber man kann sich nichts darauf einbilden, dass man auf eine bestimmte Art und Weise gelebt hat. So, weil es eben nicht zählt, wie du gelebt hast und was du gemacht hast in erster Linie, so leben wir aber Tag ein, Tag aus, sondern weil es darauf ankommt, was Jesus getan hat, weil er am Ende die Macht hat und nicht du selber. Und ich glaube, die Herausforderung ist eben zu entdecken, dass das schon vollkommen ausreicht und dass das schon cool ist und toll ist. Das soll eben nicht die Botschaft sein nach dem Motto, ja, ein Leben mit Gott bedeutet, das ist halt alles immer scheiße und du leidest darunter und am Ende stirbst du und dann hast du halt irgendwie ein bisschen Ruhe. So, das wäre ja ein bisschen unattraktiv, oder? Ja. Aber das heißt doch, dass das Wunder, was dann passiert, dieses ewige Leben, ist ja unglaublich krass, dass du dir vorstellst, dass das Tod, den wir selten heute nur noch erleben, aber der ein absolutes Ende ist, der einfach scheiße ist einfach nur, dass der nicht das letzte Wort hat, dass der tatsächlich ein Übergang ist in ein ewiges Leben, das muss doch noch viel krasser sein dann, ja? Weißt du, dann muss es doch vor diesem Ausblick, muss das irgendwie besonders krass sein gegenüber allen anderen doch scheißegal sein. So, weil Jesus sagt es hier ja nicht. Er sagt ja nicht hier, aber ich tröste euch, ja, es wird alles richtig krass und super. Aber es muss doch irgendwie so krass sein, weil das Leben kann ja nicht einfach nur daran bestehen, dass man irgendwie diesen Weg mitgeht und am Ende sagt Jesus, Dankeschön, war nett.
Ach, da ist die Offenbarung ja, ne? Ist witzig, wenn du das so gerade angehst, dann ist die Offenbarung des Johannes vielleicht dann doch wieder so eine coole, versöhnliche Nummer, quasi eine Aussicht. Und ich wage immer nicht zu behaupten, was dahinter steckt, weil ich mich damit sehr, sehr viele Jahre beschäftigt habe und zu dem Schluss kam, wer was über die Offenbarung sagt, hat keine Ahnung. Ich liebe die Scheiße. Und was mich wirklich dazu bringt, so diese ganze Frage, also das ist vielleicht so ein bisschen eher so eine Seitenhieb-Aussage, dieses ganze Thema christliche Ethik und wie wirkt sie sich auf unser Leben aus, was bedeutet sie für unsere Welt, ist in solchen Sachen, findet sie sich wieder? Wie hat eigentlich alles, was wir in der Bibel lesen, unser Leben bis heute beeinflusst und warum sind wir Menschen, die nach mehr streben? So, das ist ja, was heute immer kritisiert wird und das ist auch wahrscheinlich zu Recht so, aber das ist etwas, was durch diese Perspektive der Ewigkeit Relevanz bekommt, etwas zu tun, was über mich hinausgeht. Verstehst du, was ich meine?
Mhm. Also was meinst du mit heute voll stark? Meinst du Kapitalismus oder was?
Ja, ja, ich meine zum Beispiel den Kapitalismus. So. Dieser ganze Gedanke, ich strebe weiter nach oben, ist ein Gedanke, der ja auch unter anderem dadurch befeuert wird, dass nach mir noch was ist, dass nach mir auch Relevanz ist und so weiter. Und ich finde das sehr spannend insofern, weil wir sehen das bei den Jüngern, wir sehen das bei Paulus, wir sehen das bei den Kirchen, wir sehen das bei allem in der frühen Antike, dass dieses Streben, dieses sich entwickeln und verändern und verbessern und hin ausrichten zu Gott, ist etwas, was unsere komplette Kultur so geprägt hat, dass überhaupt keiner mehr rausdenken kann aus diesem Weiterentwicklungsprozess, dieses sich steigern. Und das ist ja, ich möchte diese Perspektive aufmachen, wie gut ist eigentlich die Perspektive auf die Ewigkeit, weil sie uns ja zu Menschen macht, die, und das meine ich jetzt ganz positiv, aus sich Dinge herausholen können, die versteckt sind, die wieder aufstehen können, die lernen können aus ihren Fehlern und die deswegen etwas Gutes aus sich machen. Was auch immer das ist. Und ich möchte nicht sagen, einer Mensch ist mehr wert als der andere, weil er mehr erreicht hat, auch nach menschlichen Maßstäben als der andere. Sondern es geht nur um, hey, die Ewigkeitsperspektive gibt mir überhaupt die Chance, nicht zu stagnieren im Leben. Und also, das ist der Shit.
Also sich mit der Ewigkeit zu beschäftigen, ist nicht nur eine Vertröstungsaktion auf später, sondern eben gerade der Horizont, vor dem ich jetzt lebe und deswegen verändert es auch mein Handeln jetzt.
Richtig.
Genau, aber das, und, das drückt der Text ja auch aus, dass es das auf eine ganz besondere Weise verändert. Und zwar nicht nach dem Motto, dass ich denke, heute sammle ich mal alleine nur das Gute für die Zukunft. Ich meine, klar, das steht auch in der Bibel, ja. Sammel dir lieber Schätze im Himmel, wo nicht Motten und Rost sie zerfressen. Aber gleichzeitig heißt es auch, ne, ich kann mir jetzt nicht einfach Reichtum anhäufen und mein Leben besteht nur darin, dass ich mich irgendwie auf die eine oder andere Weise für irgendwas opfere oder so, damit eines Tages ich mal der Krasse bin und über den anderen stehe, die die ganze Zeit um mich rum sind, sondern Christ zu sein in der Perspektive der Ewigkeit bedeutet auch einfach sein Schicksal anzunehmen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, wie Jesus sagt, das Leben zu leben, das Jesus einem gibt und es mit Jesus zu leben und sich darauf zu freuen, dass es in der Ewigkeit voll vollkommen wird, auch wenn es nicht bedeutet, dass ich dann besser dastehe, als ich es jetzt tue, gegenüber den anderen.
Und es bedeutet echt, unser Charakter, und wenn es einen Schatz gibt, den wir auf der Erde sammeln können, von dem ich sogar glaube, der wird auch sehr stark in den Himmel mit rübergehen und das gibt keine logische Begründung dafür und ganz viele Theologen werden mich dafür haten, zu Recht sogar, dein Charakter, den zu vergolden, ja, den zu einem Diamanten zu machen, ist das Nachhaltigste, was du tun kannst. Für die Ewigkeit.
Deinen Charakter zu vergolden. Offenbart. Okay, also ich glaube, diesen Nebensatz, den wird es total für die es bestimmt ist. An dieser Stelle hier können wir nicht klar machen, wem es bestimmt ist, weil Jesus es eben selber nicht weiß oder nicht sagen kann, sagen möchte. Ja, Jesus zeigt auf Gott, wenn er gefragt wird, wer kann links und rechts von ihm sitzen. Jesus zeigt auf Gott, wenn es um die Frage geht, wer hat eigentlich die Macht und auf wen kommt es an. Und wenn wir das vielleicht mitnehmen wollen, dann ist das, glaube ich, eine gute Brücke auch zur nächsten Woche. Ja, wenn es darum geht, wer Macht hat, wer Bedeutung hat, dann ist unsere Aufgabe nicht auf uns selber zu zeigen oder auf den, der über uns steht, sondern unsere Aufgabe ist letztlich auf Gott zu zeigen und zuzugeben. Und das ist wahre Demut im positiven Sinne, zuzugeben, dass Gott alleine die Macht hat, jemanden stark und mächtig zu machen oder eben nicht. Und dass es seine Aufgabe ist und dass alles, was wir tun können in unserem Leben, dem dienen soll, dass die von Gott gesegneten Leute segensreich wirken können zum Wohle aller, aber dass wir uns daraus nichts einbilden können. Wie du schon sagtest, Mutter Teresa hat sich auf der Gottgefälligkeitsskala ziemlich weit unten einsortiert. unser ab und zu geprügelter Freund Bill Heibels hat mal jemanden im Flugzeug gefragt, wo würdest du dich einsortieren, wenn Mutter Teresa sich schon da einsortiert? Und der Kollege hat sich dann ganz weit unten einsortiert. Aber eben darauf kommt es nicht an, dass man da der Krasseste ist, sondern letztlich, dass man den Blick nach oben ausübt, nicht auf sich selber, auf sein eigenes Ranking, sondern auf das, auf den Ranker, der das maßgebliche Ranking gesetzt hat mit Jesus und seiner aufopfernden Liebe.
Schau auf den Klassenbesten und nicht immer auf den anderen.
Genau, schau nicht auf den an der Bank neben dir, sondern schau auf den, der für dich die Klausur geschrieben hat. Könnte man das so ausdrücken?
Richtig.
unser Ghostwriter, um noch so eine schlechte Metapher zu bemühen.
Alles klar. Ja, ich finde, wir haben alles gesagt.
Ja, jetzt seid ihr dran, denn das hier ist
das Ende.
Es gibt eine Menge Fragen, die in unserem Text aufgetaucht sind. Wir haben bestimmt nicht alles abschließend geklärt, beziehungsweise wir haben auch ein paar Sachen vielleicht nicht so gesagt, wie sie euch klarer geworden sind. Von daher, bitte schreibt uns Kommentare, bitte schreibt uns, wie die Wahrheit eigentlich zu sehen ist, damit wir auch lernen können. Weil wir sind ja, da komme ich nochmal zurück auf den Kommentar von Ina, ja, wir sind dämliche Lappen. Und unsere Theologie ist auch nur unsere Theologie in der Bitte, dass Gott sie mit seinem Heiligen Geist erfülle. Wir sind gespannt auf das, was bei euch aufgegangen ist. Schreibt uns auf unserer Seite offenbartcast.de im Kommentarfeld oder über alle anderen Kanäle, die ihr so kennt.
Jawohl, Ecke Pinkel.
Das war Simon, meine Damen und Herren. Ich wünsche euch auch fröhliches Urinieren oder was auch immer euch jetzt in den Sinn kommt. Pflegt eure Werte und wenn ihr keinen Bart am Hals tragt, am Kinn, dann pflegt den Bart eures Herzens, denn auch der will gewässert werden mit guten Worten. Also denn, haut rein und bleibt bärtig.